Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Naturkatastrophe in Japan. Nach einem schweren Erdbeben überrollten riesige Flutwellen die Küsten im Osten des Inselstaates und rissen alles mit sich. Die Zahl der Opfer steigt stündlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das heftigste Erdbeben in der Geschichte Japans ließ Gebäude in zahlreichen Städten einstürzen. Kurz darauf riss eine 10 Meter hohe Tsunamiwelle Häuser und Menschen fort. Durch die Katastrophe kam es zu Störungen in Atomkraftwerken, es soll aber keine Radioaktivität ausgetreten sein. Das Epizentrum des Bebens lag östlich der Großstadt Sendai. Es erreichte eine Stärke von 8,9. Wie viele Menschen ums Leben kamen, ist noch unklar. Japanische Medien sprechen von mehr als 1000, Hunderte werden vermisst.
Nichts hält der Gewalt dieser Wassermassen stand. Teile von Häusern, Autos, Bäume und Schiffe schwemmt die Welle in das Land hinein. Meter für Meter frisst sie sich weiter. Durch den Schutt, den das Wasser mit sich bringt, entwickelt die Welle eine ungeheure Wucht und wird damit zu einer tödlichen Gefahr für die Menschen. Viele von ihnen sahen nur einen Ausweg, als das Wasser kam, rauf auf das Dach. Hier warten sie nun auf Hilfe. Das Wasser scheint überall zu sein. Straßen und Wege sind überspült und nicht mehr wiederzuerkennen. Überall wurden Bäume und Autos wie Spielzeug durcheinandergeworfen. Die Präfektur Miyagi im Nordosten des Landes ist besonders betroffen. Eine 10 Meter hohe Welle war hier auf die Küste getroffen. Zahlreiche Anwohner haben sich in die oberen Etagen ihrer Häuser geflüchtet und warten verzweifelt auf Hilfe. Viele werden noch immer vermisst. Im Nordosten Japans sind nach Regierungsangaben mindestens 100 Feuer ausgebrochen. Noch immer brennt eine Raffinerie in Chiba nördlich von Tokio. Es gab mehrere Explosionen. Selbst in der Innenstadt von Tokio brennen Häuser. Nur wenige Stunden später baut sich auf dem Meer bereits der nächste Tsunami auf. Als gigantische Wasserwand rollt er auf die Küste zu. Etwas kleiner als die erste Welle, aber mit Sicherheit genauso zerstörerisch und gefährlich. An anderen Stellen ist das Wasser wieder abgeflossen. Hinterlassen hat es zerstörte Häuser, abgeknickte Bäume und Laternen. Autos, Mülltonnen und Metallteile liegen überall herum. Wie viele Menschen in den Trümmern verschüttet wurden oder ihr Leben verloren haben, ist völlig unklar. Hierher müssen die Rettungskräfte jetzt durchdringen. Ihr größtes Problem aber sind die völlig zerstörten Straßen, Autobahnen und Wege. Auch der Flughafen bei Sendai ist überflutet, die Landebahn unpassierbar. Überall ist die Angst vor neuen Beben und Tsunamis riesengroß.
Ein Atomkraftwerk im Erdbebengebiet gibt Anlass zur Sorge. Die Kühlanlage wurde offenbar beschädigt. Experten bemühen sich darum, das System zu reparieren. Es handelt sich um den Reaktor in Fukushima, nördlich von Tokio. Offenbar steigt der Druck in der Anlage. Ein Brand in einem anderen Kernkraftwerk in der Stadt Onagawa war im Laufe des Tages gelöscht worden. Die USA leisten Hilfe, um die Probleme in Fukushima in den Griff zu bekommen.
Es ist dieses Atomkraftwerk, vor dem sich die Menschen in Japan nun fürchten, der Reaktor Fukushima. Im Umkreis von 3 Kilometern wurden alle Häuser evakuiert. 6000 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Ein Regierungssprecher versucht, die Bürger zu beruhigen. Diese Evakuierung ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Im Moment tritt keine Radioaktivität aus. Außerdem gibt es keine Gefahr für die Umwelt. Dennoch, die Probleme am Kernkraftwerk scheinen ernst zu sein. Nach Auskunft der japanischen Atomaufsichtsbehörde soll der Kühlwasserspiegel im Reaktor sinken. Das kann zu Überhitzung führen, im schlimmsten Fall zur Kernschmelze. Noch ist es nicht so weit, doch Agenturen berichten, dass die Kühlanlage noch immer keinen Strom hat. Sie wird per Notaggregat betrieben. Vielerorts in Japan standen die Menschen am Abend noch unter schwerem Schock. Hunderte mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen, wie hier in der Präfektur Miyagi. Die Straßen haben gewackelt und gebebt. Es war schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Mir tun die Babys leid, manche weinen. Ich hoffe wirklich, dass bald wieder alles normal wird. Normal wird es noch lange nicht sein. Die Menschen befürchten, dass sich durch weitere Nachbeben die Lage in Japan noch verschlimmern könnte.
Zum letzten Stand jetzt live aus Tokio, Philipp Abrisch.
In Tokio scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Zehntausende Pendler sind auf dem Weg nach Hause in die Vorstädte. zum Teil zu Fuß, mit dem Fahrrad oder, wenn sie es geschafft haben, mit dem Taxi. Andere sind in Notunterkünften untergekommen, in Schulen oder in Turnhallen. Alle hier in Japan schauen jetzt auf die Atomkraftwerke des Landes. Noch immer versuchen Experten in Fukushima, etwa 250 Kilometer nördlich von Tokio, einen Reaktor herunterzukühlen. Jetzt möchte man radioaktive Luft aus dem Innern des Reaktors ablassen, um den Druck zu senken. Die Behörden beschwichtigen, es bestehe keine Gefahr für die Menschen. Gleichzeitig gibt es weitere Nachbeben und auch haben die Behörden eine weitere Tsunami-Warnung herausgegeben. Es wird eine unruhige Nacht für Tokio, für ganz Japan und damit zurück nach Hamburg.
Die japanischen Inseln liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, eine der seismisch aktivsten Erdregionen. Erdstöße sind hier keine Seltenheit. Etwa 20% aller Erdbeben weltweit mit einer Stärke von mindestens 6,0 ereignen sich in Japan. Bei Tokio treffen vier tektonische Platten aufeinander. Nach Einschätzung des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam könnte es in der Region noch über längere Zeit starke Nachbeben geben.
Die Skala des Geophons des Potsdamer Geoforschungszentrums ist auf so einen Ausschlag gar nicht ausgerichtet gewesen. Ein Beben der Stärke 8,9, so etwas kommt höchstens alle 20 bis 30 Jahre vor. Die Seismologen hier versuchen jetzt, die genaue Ursache zu ermitteln. Klar ist, dass das Beben etwas mit dem sogenannten Pazifischen Feuerring zu tun hat, an dem auch Japan liegt. Ein Vulkangürtel, der fast den gesamten Pazifik umschließt. Hier stoßen mehrere Kontinentalplatten auf ozeanische Platten. So schiebt sich bei Japan die pazifische unter die eurasische Platte 8 cm pro Jahr. Dabei sind die Spannungen so groß geworden, dass es zum Beben und dem Tsunami gekommen ist.
Was da passiert ist, dass sich bei diesem Abtauchen die japanische Platte mit nach unten gezogen wurde und jetzt wahrscheinlich mehrere Meter, wir wissen es noch nicht genau, nach oben geschnalzt ist. Und bei diesem nach oben Schnalzen und Schnellen diese Flutwelle produziert hat, die dann auf Japan gelaufen ist.
Diese Flutwelle, der Tsunami, entsteht nach solch einem unterirdischen Beben, etwa ab der Stärke 7,7. Auf dem Meer ist sie kaum höher als 2 Meter und breitet sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Die Wellen können sich bis auf 35 Meter Höhe auftürmen, wenn sie dann auf die Küsten treffen. Der Tsunami ist das eine, das andere Problem sind die zahlreichen Nachbeben, die die Seismologen in der Region registriert haben und die weiter für Gefahr sorgen können.
Das wird sicher noch 1-2 Wochen gehen, bis diese Aktivität mit diesen großen Beben, also Magnitude 6,5 oder größer, abgeklungen ist.
Eins ist für die Geoforscher in Potsdam schon jetzt klar, das Beben in Japan wird das Erdbebenrisiko in der Region in 1000 Kilometern Umkreis erhöhen.
Bundesumweltminister Röttgen sieht trotz der Probleme in japanischen Kernkraftwerken keine Gefahren für Deutschland. Ein Krisenstab verfolge ständig das Geschehen, sagte er am Abend in Bonn. Röttgen wolle aber nicht ausschließen, dass es im japanischen Atomkraftwerk Fukushima äußerstenfalls eine Kernschmelze geben könnte.
Das Kühlsystem ist ausgefallen, an 3 Reaktorblöcken funktionieren die Notstromaggregate nicht und auch die Batterien für den Extremfall sollen fast leer sein. Die Situation im japanischen Atomkraftwerk Fukushima wird immer dramatischer, sagen die Fachleute.
Das wäre nach Tschernobyl bei einer echten Kernschmelze der schlimmste Fall, den wir gehabt haben. Einen vergleichbaren Fall haben wir bisher nur in TMI gehabt, in Three Mile Islands in den USA 1979, der bisher, muss man sagen, ähnlich war. Allerdings hängt es jetzt davon ab, wie erfolgreich die Notfallmaßnahmen sein werden. Entweder passiert jetzt gar nichts oder wir haben eine Kernschmelze.
Nach dem Erdbeben haben sich die betroffenen japanischen Atomreaktoren zwar sofort abgeschaltet, doch die Gefahr ist dadurch noch nicht vorbei. Denn der Reaktor ist so heiß, dass es zur Katastrophe kommen kann, wenn er nicht bald gekühlt wird. Auch der Bundesumweltminister hält eine Kernschmelze für möglich.
Wir können nach allen Erkenntnissen, die wir haben, praktisch ausschließen, dass es radioaktive Auswirkungen auf Deutschland gibt. Das liegt sowohl an der großen Entfernung zu Japan als auch an den Erkenntnissen über die aktuelle Wetterlage.
Wie gefährlich ist die Situation wirklich? Die deutschen Reaktorfachleute betonen, dass sie auf die Berichte der japanischen Behörden angewiesen sind. Einen Grund zur Entwarnung sehen sie bislang nicht.
Weltweit lösten das Beben in Japan und der Tsunami Anteilnahme aus. Die USA wollen einen Flugzeugträger schicken, um die Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Auch die europäischen Regierungschefs kündigten bei einem Treffen in Brüssel Unterstützung für Japan an. Bundeskanzlerin Merkel sprach den betroffenen Menschen am Rande des EU-Sondergipfels ihr Mitgefühl aus.
Ich möchte den Menschen in Japan sagen, dass wir in dieser schweren, außergewöhnlich schwierigen Stunde mit unseren Gedanken bei ihnen sind. Es gibt viele Tote zu beklagen und sicherlich wird das ganze Ausmaß der Katastrophe erst in den nächsten Stunden sichtbar. Wir sind bereit, alle uns mögliche Hilfe zu leisten. Wir haben Experten vom THW bereits nach Japan geschickt und Deutschland wird alles dafür tun, nicht nur in den nächsten Tagen, sondern sicherlich auch längerfristig am Wiederaufbau mitzuarbeiten.
12 Stunden nach dem Beben in Japan erreichen erste Tsunami-Wellen die Westküste der USA und Mexikos. Schäden habe es nicht gegeben, teilten die Behörden im Bundesstaat Oregon mit. In Kalifornien wurde die Evakuierung mehrerer Küstengebiete angeordnet. Zu Erdbeben und Tsunami in Japan bringt das erste auch einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Aufständische und Truppen von Machthaber Gaddafi liefern sich in Libyen weiter Kämpfe. Die Lage in der strategisch wichtigen Stadt Ras Lanuf ist unübersichtlich. Beide Seiten geben an, große Teile unter ihrer Kontrolle zu haben. Im Westen des Landes haben die Gegner Gaddafis vermutlich die Stadt Al-Zawiya verloren, einen ihrer wenigen Stützpunkte dort.
Siegesfeier in Al-Zawiya, der viertgrößten Stadt des Landes. Nach heftigen Kämpfen haben Gaddafis Truppen sie gestern offenbar zurückerobert und die Aufständischen vertrieben. Anhänger des libyschen Alleinherrschers treten heute zum Jubeln an. Nach Augenzeugenberichten sind große Teile der Stadt bei den Kämpfen zerstört worden. Hier ist die Lage völlig unklar. Am Umschlagplatz für Öl Ras Lanuf. Die Gaddafi-Truppen behaupten, sie hätten große Teile dieser wichtigen Stadt auf dem Weg nach Osten in der Hand und die Aufständischen vertrieben. Die streiten diese Niederlage ab. Die Truppen Gaddafi seien in die Stadt zwar eingedrungen, die Aufständischen hielten aber immer noch die Industriebezirke, so dieser Kommandant der Gaddafi-Gegner. Vieles deutet jedenfalls darauf hin, dass die Aufständischen an Boden verlieren und sich weiter nach Osten zurückziehen müssen. Das weiß auch er, Gaddafis Sohn Saif al-Islam. In einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CBS erklärt er seinen Vater zum Sieger und kündigt an, es würden so bald wie möglich Wahlen abgehalten. Schon vor einem Monat waren wir für eine neue Verfassung, für mehr Demokratie, für mehr Freiheit. Das denken wir heute immer noch. Die Gegner Gaddafis glauben solche Beteuerungen nicht. Sie wollen das alte Regime stürzen. Nach dem Freitagsgebet heute skandierten Zehntausende in Benghazi: Wir wollen lieber sterben, als uns dem Regime ergeben.
Gaddafi müsse sofort zurücktreten, fordern die Staats- und Regierungschefs der EU. Auf ihrem Sondergipfel einigten sie sich heute in Brüssel in einigen Punkten auf ein gemeinsames Vorgehen in der Libyen-Krise. Danach bleiben alle Optionen, einschließlich der militärischen, auf dem Tisch. Bundeskanzlerin Merkel machte aber deutlich, dass sie noch viele nicht-militärische Möglichkeiten sieht. Über diese Frage war in den letzten Tagen in der EU heftig diskutiert worden.
Es gehört nicht zu den Angewohnheiten des französischen Präsidenten, die Kameras zu suchen. Aber nachdem Nicolas Sarkozy am Vortag seine Partner mit forschen Reden über Luftangriffe auf Libyen und mit der Anerkennung der Rebellen als einzig legitime Vertretung Libyens überrascht hatte, gab es wohl Erklärungsbedarf. Genützt hat es wenig. Nur der britische Premier erwies sich heute als ähnlich entschiedener Anhänger militärischen Eingreifens.
Wenn wir jetzt nichts machen, dann riskieren wir einen zusammengebrochenen Außenseiterstaat an unserer Südgrenze, der unsere Sicherheit bedroht, Leute über das Mittelmeer schleust und eine gefährliche, unsichere Welt schafft. Das müssen wir vermeiden. Dennoch, die EU insgesamt bleibt bei ihrer bisherigen Haltung. Nichts ist ausgeschlossen, aber jedes Eingreifen würde ein Mandat der UNO und entsprechende Wünsche der Arabischen Liga voraussetzen. Doch das sieht die deutsche Kanzlerin noch in weiter Ferne.
Wir können ja den Beratungen der Arabischen Liga nicht vorgreifen, wir können den Beratungen in der UN nicht vorgreifen, wir können den Ereignissen, wie sie sich in Libyen darstellen, auch nicht vorgreifen, aber nach Stand heute sehe ich dieses militärische Eingreifen nicht.
In anderen Punkten ist sich Europa einig. Gaddafi soll sofort abtreten. Die libyschen Rebellen werden zwar nicht als einziger, aber als ein Gesprächspartner akzeptiert. Und über alles Weitere will die EU möglichst bald gemeinsam mit der Arabischen Liga und der Afrikanischen Union beraten.
Nach dem Treffen zu Libyen berieten die 17 Staats- und Regierungschefs der Eurozone. Es ging um die Schuldenkrise, in der mehrere EU-Länder stecken und die Stabilität des Euro bedroht. Zu den Beratungen jetzt live aus Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Es dringt nicht viel nach draußen aus diesen Beratungen, aber es ist klar, dass die Kanzlerin da keinen Leichenstand hat. Ihre Partner erwarten ihre Zustimmung, dass die Rettungsmaßnahmen für Schuldenstaaten nicht nur verlängert, sondern auch fast auf das Doppelte aufgestockt werden. Da geht es um hunderte Milliarden. Die Frage ist, was kann sie dafür einhandeln? Und da sieht die Bilanz bisher eher düster aus. Der Stimmrechtsentzug für Schuldensünder, die automatischen Sanktionen, ja selbst die zeitliche Befristung der Rettungsmaßnahmen, das alles waren mal deutsche Forderungen, von denen jetzt keine Rede mehr ist. Heute Abend hat man sich zwar auf den sogenannten Pakt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit geeinigt, aber auch der ist in den Beratungen schon ziemlich verwässert worden. Bleibt also viel Arbeit bis Ende dieses Monats, dann soll das Gesamtpaket verabschiedet werden. Zurück nach Hamburg.
Nach der Tarifeinigung für die Angestellten der Länder fordern die Gewerkschaften, den Abschluss auf die Beamten zu übertragen. Einige Bundesländer haben dies auch bereits angekündigt. Gewerkschaften und die Arbeitgeber hatten sich gestern Abend auf einen Abschluss für die etwa 600.000 Angestellten der Länder geeinigt. Es gibt aber auch Kritik, vor allem von Seiten der angestellten Lehrer.
Sie haben künftig mehr Geld in der Tasche, Ihre Arbeitgeber dagegen eine extra Rechenaufgabe. Woher soll das Geld für die Lohnerhöhungen kommen? Der Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst stellt vor allem die finanzschwächeren ostdeutschen Länder vor eine Herausforderung.
Ich glaube nicht, dass es den Haushalt wirklich durcheinander wirbelt, aber es wird dazu führen, dass wir an anderer Stelle zusätzliche Einsparungen erbringen müssen.
Nach der Einigung gibt es für 2011 eine Einmalzahlung von 360 Euro und vom 1. April an ein Gehaltsplus von 1,5%. Von 2012 an einen Sockelbetrag von 17 Euro und 1,9% mehr Geld. Laufzeit bis Ende nächsten Jahres. Für die Länder bedeutet das Ergebnis der Verhandlungen Mehrkosten von 600 Millionen Euro in diesem Jahr und rund 1,2 Milliarden im nächsten. Die Gewerkschaften fordern das Ergebnis auch auf die Beamten zu übertragen. Dann wird es noch teurer. Trotz Belastungen loben die Verhandlungspartner das Ergebnis als erträglichen Kompromiss, nur die Lehrer nicht. Sie konnten nicht durchsetzen, bundesweit einheitlich in Tarifgruppen eingeteilt zu werden.
Ich habe noch nie nach dem Erreichen einer Einigung in der Tarifrunde so viele Mails und Anrufe bekommen, die sind alle in einem Tenor bitterster Enttäuschung.
Die Forderung der Lehrer war den Ländern ein zu hohes finanzielles Risiko. Die Lehrergewerkschaft will nun ihre Mitglieder befragen. Für sie sind Streiks nicht vom Tisch.
Beim Weltcup der nordischen Kombinierer hat das deutsche Team einen Doppelerfolg gefeiert. Auf den ersten Platz hat es im finnischen Lahti Björn Kircheisen geschafft. Weltmeister Erik Frenzel sprintete auf Platz 2.
Nach dem Springen besaß Weltmeister Erik Frenzel die beste Ausgangsposition. Nur 36 Sekunden musste er im 10-Kilometer-Lauf aufholen. Frenzel übernahm auch die Führung, aber er konnte seine Verfolger nicht abschütteln. Bundestrainer Weinbuch war erneut hochzufrieden. Zwar musste Frenzel die Führung abgeben, aber an einen anderen Deutschen, an Björn Kircheisen. Der Johann Georgenstädter gewann diesen vorletzten Weltcup der Saison. Der 15. Sieg seiner Karriere. Frenzel wurde Zweiter.
Viktoria Rebensburg gewinnt den Riesenslalom-Weltcup von Spindler Mühle. Die 21-Jährige dominiert beide Durchgänge, hat nach souveräner Vorstellung am Ende 1,26 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Denise Carbon auf Platz 2 und die drittplatzierte US-Amerikanerin Lindsay Vonn. Maria Riesch hingegen mit herber Enttäuschung. Zehnte nach dem ersten Durchgang, aber nach diesem Innenskifehler im Finale ohne Chance auf eine angemessene Platzierung. Riesch verliert wichtige Punkte im Gesamtweltcup. Ihre Führung vor Lindsay Vonn jetzt nur noch 38 Punkte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 12. März.
Das Hoch, das sich von Italien bis nach Südosteuropa erstreckt, dehnt sich weiter nach Norden aus. Es beschert uns morgen einen überwiegend freundlichen und trockenen Tag. Zwischen dem Hoch und einer Tiefdruckzone weiter westlich strömt sehr milde Luft zu uns. In der Nacht lösen sich die Wolken über der Mitte allmählich auf, örtlich bildet sich Nebel. Nur im äußersten Norden kann es etwas regnen. Sobald sich der Nebel verzogen hat, scheint tagsüber häufig die Sonne. Am Nachmittag können die Wolken im Südwesten auch mal dichter sein. Zunächst weht der Wind an den Küsten, teilweise noch frisch, sonst schwach bis mäßig, an den Alpen Sturmböen. Heute Nacht plus 4 Grad am Niederrhein und minus 3 Grad in Oberstdorf. Am Tag 8 Grad auf Sylt und 18 Grad am Oberrhein. Am Sonntag überwiegen im Westen die Wolken, stellenweise regnet es etwas, am häufigsten zeigt sich die Sonne im Osten und Südosten. Am Montag teils wolkig, teilweise aber auch etwas Sonne, am Dienstag im Norden und Osten viele Wolken, im Süden und Westen ist es recht freundlich.
Wir melden uns wieder mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Susanne Holst. Darin die neuesten Entwicklungen nach dem Erdbeben in Japan. Und dazu hier im Ersten nun auch der Brennpunkt mit Andreas Zichowitz.